Sehr intensiver Gottesdienst bis jetzt. Und ich hoffe, dass es mir mit dem Geist Gottes gelingt, den Wert, den wir für heute vorbereitet haben, an euch rüberzubringen. Weil es ist ein gutes Wort und es ist ein Wort, was unser Leben verändert. Und es soll es auch verändern. Ja, wir sind ja hier, um uns verändern zu lassen. Und das hoffe ich persönlich für jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass ihr euch auch verändern lasst. Also man kann sich auch sowas anhören und geht. So dieses traditionelle Denken, ja. Du kannst eine Veranstaltung besuchen, weil du sie besuchst, weil es halt immer so ist. Du stellst dir keine Frage mehr, warum du sonntags in Gottesdienst gehst. Oder du gehst mit der Einstellung in einen Sonntagsgottesdienst, in dem du sagst, hey, das, was ich da höre, ich will das mal wirken lassen, so auf mein Leben. Ich will mal offen sein für das, was der da auf der Bühne so erzählt und vielleicht das ein oder andere auch mal anwenden. Alles anzuwenden brauchst du nicht. Ich glaube, das ist auch viel von dem, was heute rüberkommt. Aus dem Grund zeichnen wir unsere Predigten auch auf und ihr könnt sie Schritt für Schritt durcharbeiten. Und ich bete und hoffe, dass ihr in irgendeinem Bereich heute berührt werdet. Eine Frage der Ehre, das ist das Buch, mit dem wir uns jetzt schon 3 Predigten lang beschäftigen. Heute Predigt Nummer 4, das ist auch mein Titel, eine Frage der Ehre Teil 4. Und nächste Woche auf dem Homecoming-Sommerfest in Ohren wird unsere Pastorin Iris Trümper diese Thematik abschließen. So eine Frage der Ehre, das hört sich ja so unscheinbar an. Und auch das Cover ist auch so ein bisschen hellblau und da ist eine Dame drauf und eine per Hand übergemalte Krone. Zu wissen, wer man ist und wie man dorthin kommt, so das würde ich jetzt in einem Satz beschreiben, darum geht es in dem Buch. Zu wissen, wer man ist, anhand der Bibel, wie Gott es vorgesehen hat. Ja, wir glauben daran, dass wir kein Zufallsprodukt sind, sondern dass Gott uns geschaffen hat. Und die Bibel ist voll davon. Und dieses Buch beschreibt, wie wir aus dem Alten in das Neue hineinkommen. Zum einen, wie wir es erkennen, zum anderen aber auch, wie wir es praktisch umsetzen. Und das finde ich persönlich immer wichtig, dass wir von der Theorie auch in die Praxis gehen und den Menschen aufzeigen, wie schafft man es? Wie kommt man dorthin? Und dieses Buch macht es. Und ich denke, unsere Predigtreihe, die dieses Buch zusammenfasst, tut es auch. Im ersten Teil, am 23.07., ging es darum, Prinz oder Bettler, um den göttlichen Versorgungsplan. Wer bin ich? Welche Mentalität habe ich angezogen vor meinem Auge? Bin ich ein Prinz, eine Prinzessin oder lebe ich noch in einer Bettlermentalität? Erkenne deine wahre Identität als Christ, weil wir sind eine neue Kreatur, das sagt die Bibel. Sei frei und bereit zu vergeben und schreibe deine Geschichte neu. Im zweiten Teil sprach Bernd Kröger über die Macht der bereits ausgesprochenen Worte über dein Leben. Es ging um die Beinamen. Könnt ihr euch daran erinnern? Welche Beinamen hast du dir auferlegt? Die gilt es wieder abzulegen und den Namen anzunehmen, den Gott über dein Leben ausspricht. Werde dir bewusst, wer du wirklich bist und sei Freund von Jesu und nicht sein Sklave. Erneuere hier dein Denken. Achte auf deine Charakterentwicklung und ehre die Autoritäten in deinem Leben. Wow. Vater, Mutter, Chef, Pastor und so weiter. Die sollen wir ehren. Setze richtige Prioritäten, übernehme Verantwortung und achte auf deine Quellen, die dich füllen. Also was dein Leben beeinflusst, wo holst du es her? Im dritten Teil letzte Woche sprach meine Schwester darüber, wir sind zu Helden berufen und wertvoll und zu großem fähig. Wisst ihr jetzt, die letzte Woche nicht da waren, das sage ich euch, das sage ich ihnen, so ist es. Das sagt die Bibel über unser Leben. Erkenne deine von Gott gegebenen Stärken an und lege deinen Stolz ab, damit wir Gottes Berufung für unser Leben überhaupt leben können. Ja, mein Schwager Matthias hat das eben getan. Er hat seine von Gott gegebenen Talente eingesetzt. Er hat nicht hier gestanden und hat die Stille abgewartet. Nein, er wusste innerlich, er hat ein Talent von Gott bekommen, nämlich er kann Klampfe klampfen. Deswegen klampfte er uns durch die Spendensammlung. Das ist jetzt kein Freibrief dafür, dass ihr ab nächste Woche die Gottesdienste hier frei gestalten dürft. Wir haben ja auch eine gewisse Ordnung. Aber es zeigt ein Stück weit auf, hey, das, was in dir ist, erkenne es an. Manchmal ist es auch so, dass wir sagen, wir haben zwar etwas in uns, aber ich bin ja nicht fähig oder ich bin es ja nicht wert. Doch, du bist es wert. Und du darfst über deine Stärken sprechen. Und das ist wichtig, dass wir das tun. Und vor allem, dass wir sie fürs Reich Gottes einsetzen, ausbuddeln, damit arbeiten. Wow! Und, also über Stolz haben wir viel gesprochen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Stolz war ein Hauptpunkt der letzten Predigt. Und wenn du die Geschichte mit dem Stolz im Griff hast, dann hast du auch kein Problem damit, die Ehre anzunehmen. Dann kannst du von deinen Stärken sprechen, ohne dabei hinten runterzufallen. Wenn dir jemand Danke sagt, musst du nicht immer gleich sagen, oh, dank nicht mir, dank dem Herrn. Sondern du darfst Danke sagen, dass jemand dir Danke sagt. Wir dürfen das. Und das Ziel für uns Christen, für jeden Menschen sollte es sein, jeden zu ehren. Das ist ganz einfach. Ehre einfach jeden, mit dem du jeden Tag zu tun hast. Wenn du das schaffst, dann bist du auf einem guten Weg. Die ersten beiden Themen gingen um das Erkennen meines Standes und die Sicht Gottes für mein Leben. So, wenn ihr das betrachtet habt, gehört habt, dann habt ihr das so erkannt. Diese Themen sollten helfen, so einen Neustart zu machen. Ja, so dieses, wow, ich bin ja auf einem ganz falschen Trip, auf einem ganz falschen Kurs und das ist jetzt der Richtige. So sieht Gott das, so sieht die Bibel das für mein Leben. Letzte Woche hat Melanie damit angefangen, von der Umsetzung zu sprechen, wie wir das Erkannte in die Tat umsetzen können. Heute geht es auch noch darum und nächste Woche ebenso. Und ich möchte nun über drei königliche Eigenschaften sprechen. Also das Buch spricht immer von einem Königtum. Wir sind Prinzessinnen und Prinzen und wir haben königliche Eigenschaften von unserem König bekommen. In unser Herz hineingelegt, von Geburt an. Nur oft durch den Alltag, durch einen falschen Lebensstil, ist es verschüttet gegangen, aber es ist da. Ehre. Es gibt so ein Lied, da wird das Ehre besungen, da geht es darum, Ehre, was für ein müdes Wort, von Thomas T. Steinlein. Auch ein Mann Gottes, der Musik für Jesus macht. Und dieses Lied wollte ich erst hier vorspielen, aber es hat nicht so ganz gepasst. So, der Text ist gut, die Art und Weise hat mich nicht so angesprochen, das hier zu zeigen. Und da geht es drum. Ehre, was ist wirkliche Ehre? Ehre wird heute benutzt, teilweise schon missbraucht. Ja, es wird als Vorwand für irgendetwas genommen, aber es hat mit eigentlicher Ehre nichts mehr zu tun. Und wir sprechen aber davon heute, gibt es diese Ehre wirklich? Und darf ich diese Ehre anerkennen für mein Leben. Und es gibt drei königliche Eigenschaften, die Bestandteil für unser Leben sein sollten, damit wir die Ehre empfangen, damit wir echte Ehre empfangen. Und der erste Punkt heißt echtes Vertrauen. Unser Gott ist ein gerechter und heiliger König, der seinen Söhnen und Töchtern beibringt, dass Leidenschaft nur innerhalb der Grenzen der Reinheit zum Ausdruck gebracht werden darf und dass Kinder die Frucht einer seiner Bundesbeziehungen sein sollen. Also unser Gott ist gerecht. Wenn ihr die Bibel lest, ist er gerecht. Und er kann nur wirken, wenn wir es zulassen, wenn wir in seinem Schutzraum uns befinden. Bei einer anderen Predigt hatte ich das mal aufgemalt mit so Klebestreifen auf die Bühne. Und wir als Menschen haben einen freien Willen. Wusstet ihr das? Wir sind frei. Deswegen hüpfen wir und klatschen über jedem Lied. Sobald der königliche Beat in uns aktiviert wird. Ja, wer von euch kennt Ghostbusters 2? Als wenig immer wieder. Da gibt es positiven Schleim. Ja, da sind Atome drin und die bringen alles zum Bewegen. Und so sind wir auch geschaffen. Wir sind frei. Wir sind frei geschaffen. Das heißt, wenn die Atome in uns aktiviert werden, der königliche Beat läuft, dann fangen wir an, uns zu bewegen. Meistens. Dann haben wir noch eine andere Art von Freiheit, nämlich die, wir dürfen unsere Entscheidungen selber treffen. Und du triffst deine Entscheidung für dein Leben selbst, sonst keiner. Ich habe sogar mal gelernt, dass niemand den anderen beeinflussen kann. Man sagt ja immer so schön diesen Satz, ich nehme Einfluss. Ich kann mein Leben nur selbst beeinflussen. Ich kann mir etwas anhören, aber den Einfluss auf die Sache nehme ich selbst, weil ich frei bin. Und so ist es auch in deiner Beziehung zu Gott. So ist es auch mit dem Glauben zu Gott. Unser Gott zwingt uns nichts auf. Keine Religion, nichts, irgendwas, sondern er erwartet, dass wir es freiwillig tun und von ganzem Herzen, aus unserer Entscheidung heraus. Und deswegen hat er uns einen Schutzraum gegeben. Und wenn wir uns in ihm bewegen, dann bekommen wir den Segen. Menschen, die ein Leben ohne Gott geführt haben, brauchen mehr als nur eine Begegnung mit ihm, damit echte und vor allem bleibende Veränderung stattfinden kann. Auch das kannst du praktisch beobachten. Menschen, die den Weg zu Jesus finden, aus einem alten Leben heraus, sie sind von heute auf morgen noch nicht wiederhergestellt. Es ist ein Prozess. Und das ist wichtig und das soll uns Entspannung geben und auch Vertrauen zu Jesus, dass er es macht. Es geht nämlich hier um eine tiefe Beziehung. Es geht um echtes Vertrauen an Gott, echt und an seinen Verheißungen. 2. Korinther 5, Vers 17 wurde letzte Woche schon zitiert. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und in Galater 2, Vers 20 schreibt Paulus, ich lebe, aber doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben und das Alte hinter uns gelassen, dann müssen wir auch zu ihm echtes Vertrauen aufbauen. Was ist denn echtes Vertrauen? Paulus beschreibt es in seiner Aussage phänomenal. Erstens, Jesus lebt in mir. Das ist echtes Vertrauen. Zweitens, alles, was ich mache, geschieht aus Glauben heraus. Und drittens, ich vertraue zu 100%. Wie sieht es heute bei dir aus? Inwieweit vertraust du Gott wirklich? Also so wirklich, so richtig wirklich? Heute Morgen wurde es ja schon gesagt, wenn alles Peace läuft, dann ist es einfach, Gott zu vertrauen, oder? Wenn etwas Unpeace läuft, dann geht es darum, wo ist mein Vertrauen wirklich? Was machst du, wenn dein Kontostand immer mehr ins Minus rutscht oder deine Krankheit anstatt besser, schlechter wird scheinbar, du gebetet hast und es passiert scheinbar nichts? Was machst du, wenn du an das Wunder glaubst und es trifft nicht das ein, was du dir erhofft hast? Stellst du dann das Wort in Frage? Stellst du dann Gott in Frage? Bist du dann sofort schon bei dem Punkt, wo du sagst, das kann nicht alles stimmen, das kann nicht echt sein? Oder sagst du, nein, ich verstehe nicht alles, aber jetzt erst recht. Ich vertraue dir, weil wem soll ich in meiner bescheidenen Situation denn sonst vertrauen? Wer gibt mir denn den letzten Halt? Das ist Jesus, das ist Gott. Wir können nicht alles erklären, das müssen wir auch nicht als Menschen. Aber eins müssen wir wissen und verstehen, wenn wir Gott vertrauen, ihm wirklich vertrauen, wirklich, so wirklich, ja, dann passiert auch etwas in unserem Leben. Es gibt Dinge, die will Gott nicht, dass sie geschehen, weil sie nicht gut sind für uns, weil Gott kann weiter hinausschauen. Dann gibt es, das können wir auch erklären, ja, auch als Menschen, als Christen. Und dann gibt es Dinge, die können wir nicht erklären. Wenn das Leben schneller dahin scheidet, als es uns lieb war. Weil wir doch wissen, Gott liebt das Leben. Wo ist unser Vertrauen in diesen Situationen? Suche ihn nicht nur, wenn du was von ihm möchtest oder wenn es dir schlecht geht. So, das wäre wirklich schade, weil du beraubst dich selbst. Sondern suche ihn dauerhaft, suche ihn täglich, suche ihn am besten vor jeder Situation, vor jeder Entscheidung, die du zu treffen hast. Und vertraue ihm, dass er es auch tut. Sei kein Sonntagschrist und sorge dafür, dass er zu 100% in dir lebt. Dein Vertrauen mehr und mehr wächst und du dadurch bleibende Veränderungen in deinem Leben erlebst. Das ist wichtig. Wir erleben die Dinge, wenn wir ihm vertrauen. Wenn wir Durchbrüche erleben, wenn die Wunder geschehen, dann wächst unser Glaube. Und dann kommen wir in einen positiven Prozess hinein. Und dann kann uns so schnell nichts mehr erschüttern. Also Eigenschaft Nummer 1. Wow, ihr seid wieder da. Echtes Vertrauen. Also nicht Vertrauen, echtes Vertrauen. Okay? Drei Mann. Jo. Mein zweiter Punkt. Melanie hat letzte Woche so Titel vorgelesen. Boah, die waren irre, oder? Ich habe die ein bisschen umformuliert, um die verständlicher zu machen. Die Titel waren aus dem Buch. Also wenn ihr das Buch lest, was ich euch sehr empfehlen kann, dann seht ihr das. Die Kapitel sind vorher beschrieben mit so sehr interessanten Überschriften. Helden der Gerechtigkeit. Wer möchte Held sein? Oh, komm schon. Wer von euch war mal ein Kind? Komm schon. Wer von euch war mal ein Kind? Also ich möchte, dass ihr jetzt euren rechten oder linken Arm nach oben bewegt. Okay. Wer hat als Kind schon mal gespielt? Auch ein paar? Jetzt dürft ihr die Hände unten lassen. Und bestimmt war es das ein oder andere Mal so, dass ihr Helden wart. Dass ihr in Rollen hineingeschlüpft seid, wo ihr euch keine Gedanken gemacht habt. Ja, heute nennt man das, diese Kreaturen die Marvels. Ja, das sind heute die Helden. Und früher waren wir auch schon Supermänner und Supermännerinnen. Und wir standen vor dem Problem und haben Bang gemacht. Vor unserem Auge ist alles weggegangen. Ja, die Probleme haben sich in Luft ausgelöst. Wir waren Helden. Wir waren die Helden. Oder warst du schon mal Held als Kind? Ich war das. Alles, was ich im Fernsehen visuell gesehen habe, habe ich danach in meiner Spielewelt umgesetzt. Mein Fahrrad ist in sämtliche Rollen geschlüpft. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, was mein Fahrrad alles war. Vom LKW bis zum Raumschiff, bis zum Traktor und sonst irgendetwas. Und ich habe alles beackert und mir ist alles gelungen, weil ich ein Held war. Und wir sollten heute auch noch Helden sein. Und wir sollten so heute auch noch durchs Leben gehen. Wir sind Helden. Die Bibel sagt, dass wir Helden sind. Wir sind keine Bettler. Uwe hat es gesagt. Keine Bettler. Wir sind Prinzen und Prinzessinnen. Wir sind Helden. Wir sind jemand in Christus Jesus, weil er hat uns geschaffen. Am Ende meiner Predigt möchte ich euch nur so ein bisschen erklären, warum ich glaube, dass Gott uns erschaffen hat und dass ich nicht an die Evolutionstheorie glaube. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, kann man hier auch von einem tiefen Gerechtigkeitssinn sprechen. Hat denn jemand von euch einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn? Das ist so eine Charaktereigenschaft. Ich habe ihn auch. Und mein Gerechtigkeitssinn fand ich früher immer sehr toll. Und ich habe alles als Vorwand genommen für meinen Gerechtigkeitssinn, wenn irgendetwas war. Wenn eine Situation geschehen ist in meinem Leben, die in meiner Kategorie als ungerecht plötzlich abgelaufen ist, dann bin ich dafür eingestanden. Und ich fand das klasse, weil ich musste ja was tun. Ich musste mich ja dafür einsetzen, dass das, was gerade widerfahren ist, wieder ins Rechte gerückt wird. Das Einzige, was ich dabei leider übersehen habe, dass es dabei um meinen persönlichen Gerechtigkeitssinn ging und nicht um den wirklich guten Gerechtigkeitssinn. Also er war auch teilweise sehr egoistisch aufgebaut. Und ich konnte mich einsetzen für die Gerechtigkeit, für meine Gerechtigkeit. Ich konnte mich so tief dafür einsetzen, dass es ganz schnell ganz ruhig wurde um mein Leben. Ich frage jetzt nicht, bei wem es schon mal ruhig wurde in seinem Leben. Aber das eine kann ich euch sagen, Gerechtigkeit ist nicht gleich Gerechtigkeit. Wenn dein Puls ansteigt, weil dieser Gerechtigkeitssinn anfängt, an dir zu arbeiten, wenn der Knopf gedrückt ist, dieser rote, also den gibt es bei mir auch, ja? Ich sage euch nicht, wo der steckt und was ihr tun müsst dafür, aber es gibt dann diesen Moment, dann drückt irgendjemand diesen Knopf und echte 400 PS kommen in meinen Organismus rein, ungefiltert. Und das ist nicht immer gut. Und das ist nicht wirklich Gerechtigkeit, sondern das kann zerstörerische Auswirkungen haben. Schauen wir uns ein Beispiel aus der Bibel an, um welche Gerechtigkeit es hier geht und welche Helden wir darin sein sollen. 2. Mose 2. Mose wusste stets, dass er ein Hebräer war, obwohl er als Prinz im Hause des Pharaos aufwuchs. Er wusste das. Er wusste, dass er nicht zum Pharao gehörte. Er wurde in einer Umgebung aufgezogen, wo er den Kontrast zwischen seiner Situation und derjenigen seines Volkes stets vor Augen hatte. Jeden Tag. Eines Tages sah er, wie zwei seiner Brüder misshandelt wurden, und er schritt zur Tat. Was veranlasste Mose dazu, seine Brüder zu verteidigen? Warum machte er es sich nicht einfach in seinem Palast gemütlich, zockte ein bisschen oder schaut sich einen Film an? Warum? Warum hat er das getan? Warum vermasseln sich Leute ihr bequemes Leben, indem sie sich für irgendeine arme Seele stark machen, der Unrecht geschieht? Warum gibt es diese Menschen? Weil sie nicht auf ihr Ich schauen, nicht auf ihren Vorteil schauen. Das ist schon mal das Erste, um was es bei wahrer Gerechtigkeit geht. Wenn du ein echter Christ bist, voll von der Liebe zu Gott und den Menschen, dann entfaltet sich in dir ein machtvolles Empfinden für Gerechtigkeit, welches dich zum Handeln drängt, wenn du etwas siehst, was nicht in Ordnung ist. Auf dieselbe Weise, wie Moses nicht ertragen konnte, nichts zu unternehmen, als er Zeuge wurde, wie sein Bruder misshandelt wurde, werden die Söhne und Töchter des Königs dazu gedrängt, Ungerechtigkeit richtigzustellen, Böses zu vernichten und dafür zu sorgen, dass die Gerechtigkeit in der Welt die Oberhand übernimmt. Ja, um welche Gerechtigkeit geht es denn jetzt hier? Lukas 4, Verse 18 und 19. Der Geist des Herrn ist bei mir, darum, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium, den Armen zu bringen, zu heilen, die verstoßenen Herzens sind, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sind, und den Blinden, dass sie wieder sehen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und lebendig sein sollen, und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Es geht hier um die Gerechtigkeit der Wiederherstellung. Für die müssen wir Christen einstehen. So wie es Jesu Aufgabe war, ist es heute unsere und gehört ebenfalls zu den königlichen Eigenschaften, die uns zu echter Ehre führen. Die Welt wartet darauf, echte geistliche Kraft zu erleben. Solange die Gemeinde sich nicht erhebt, um die Macht des Königreiches zu demonstrieren, zum Beispiel durch Ablegen der Bettlermentalität, bleibt sie unter der Macht des Feindes. Das ist so. Wenn wir den Unterschied nicht machen, wer soll ihn denn dann tun? Wie soll unser Umfeld die Liebe Jesu denn kennenlernen, wenn wir keinen Unterschied machen, wenn wir nicht für die Gerechtigkeit der Wiederherstellung für unser Umfeld einstehen? Wer soll es denn dann tun? Wie hast du den Weg zu Jesus gefunden? Durch ein Gebet, natürlich. Aber wer hat dazu beigetragen, welcher Mensch? Und was hat er dafür getan? Wie wurdest du auf Jesus aufmerksam? Meistens sind es Menschen. Und meist sind es andere Christen. Und meist ist es erstmal nicht das Gespräch, ja, wenn du jemanden siehst und du gehst mit der Bibel auf ihn zu und sagst, Susanne, du hast Jesus noch nicht, lass uns niederknien, wir sprechen ein Gebet, damit du dein Seelenheil hast. Und Susanne sagt dann sofort, ja, super, ich habe auf dich gewartet, Thomas, dass du das tust. Meistens ist es so nicht. Meistens beobachten uns die Menschen und schauen auf unser Leben. Und wenn der Mensch feststellt, er sieht einen Vorteil in dem Lebensstil des anderen, dann wird er offen. Und wir als Christen haben viele, viele Vorteile. Nicht nur für die Ewigkeit, sondern auch auf der Erde. Und aus dem Grund ist es wichtig, dass wir so auch auftreten. Nicht gekünstelt, ja, das meine ich nicht damit. Du kannst nichts repräsentieren, für was du nicht stehst. Das funktioniert sowieso nicht. Aber lass mal so dein Christsein raus. Und wenn jemand vor dir steht, dem es gerade nicht gut geht, dann erzähl ihm davon, wie es ihm gut gehen kann. Setze dich für die Gerechtigkeit ein, für die Gerechtigkeit seiner Wiederherstellung. Dafür entwickle Puls. Dafür entwickle Engagement. Und es wird dich zu echter Ehre führen. Wir wollen doch echte Ehre. Ich will das. Ich bin ganz ehrlich. Ich möchte das. Ich möchte Ansehen und Ehre haben. Aber nicht von Menschen, sondern von meinem himmlischen Vater. Und so ausgedrückt, dass wenn ich irgendwann den Erdboden verlasse und vor ihm stehe, dass er mir die Hand auf die Schulter legt und sagt, treu gemacht, gut gemacht, du treuer und gerechter Knecht. Das ist das, meine Lebensphilosophie, die ich anstrebe. Und dazu brauche ich Vertrauen. Ich muss ja meinem Herrn vertrauen, damit ich für ihn aktiv werde. Mache also einen Unterschied und kämpfe für das Gute. Wenn wir von Kampf sprechen, versteht es nicht auf die radikale Art. Also wir meinen damit nicht, dass wir Bomben schüren und für das Gute kämpfen, indem wir anderen die Luft sprengen. Nein, wir kämpfen aus der Liebe Gottes heraus. Wir kämpfen mit Liebe. Und wenn wir von Kampf sprechen, sprechen wir vom geistlichen Kampf. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 4. Mein dritter Punkt und letzter Punkt. Echter Sieg heißt er. Frei von Angst. Wer von euch ist frei von Angst? Eine Geschichte aus dem Buch. Es war ein typisch heißer Augustabend im kalifornischen Redding. Carolyn hielt in einem Bekleidungsgeschäft im Ort, um noch ein paar Dinge zu besorgen, bevor sie nach Hause wollte. Sie fand einen Parkplatz und steuerte ihr Auto dort hinein. Nachdem sie den Wagen an seinen Platz gebracht hatte, stellte sie den Motor ab. Als sie hinübergriff, um das Seitenfenster auf der Beifahrerseite zu schließen, kam ein junger Mann, Anfang 20, auf die Fahrerseite und schrie, »Raus aus meinem Wagen!« In diesem Augenblick merkte sie, dass sein Arm im Wageninneren war und dass er ihr eine Pistole gegen die Rippen hielt. Carolyn, die eher eine ruhige, bescheidene Frau Mitte 50 ist, sagte, »Schau mal, du willst dieses Auto doch gar nicht. Es läuft nicht so gut, hat kaum noch Benzin und die Klimaanlage funktioniert auch nicht.« Dann machte sie eine Handbewegung Richtung Pistole und sagte, »Was ist das?« »Meine Pistole«, sagte der junge Mann. Da sie fühlte, wie die Kühnheit des Herrn in ihr zunahm, blickte sie ihm direkt in die Augen und fragte, »Was willst du denn damit anfangen?« Plötzlich entspannte sich sein ganzer Körper und er seufzte, »Nichts.« »Wir müssen reden«, sagte Carolyn freundlich. »Du bist aufgeregt. Gott möchte, dass du zuhörst, was ich dir zu sagen habe.« Er nickte und steckte seine Waffe, die übrigens gar nicht geladen war, in seine Tasche zurück. Der Möchtegern-Dieb kniete neben dem Wagen, während Carolyn anfing, ihm zuzureden, wie eine Mutter mit ihrem Sohn reden würde, wie sehr der himmlische Vater ihn liebte. Er taute auf, schüttete sein Herz aus und teilte ihr die Probleme und Schwierigkeiten in seinem Leben mit. Sie fragte ihn, ob er auch schon an Selbstmord gedacht habe. Er gestand ihr, er habe diesen Morgen einen Brief an seine Eltern geschrieben, in dem er ihnen mitteilte, er würde sich das Leben nehmen. Sie redeten beinahe eine Stunde miteinander. Während sie ihre Hand auf sein gesenktes Haupt legte, betete sie für ihn und spürte, wie eine unbeschreibliche Liebe durch ihren Geist in ihn hineinströmte. So erstaunlich das auch klingen mag, es war schwierig für die zwei, sich voneinander zu verabschieden. Beide wollten bei dieser Begegnung eingetaucht bleiben, in der Gegenwart Gottes, die keiner von beiden je vergessen wird. Getarnt als gewöhnliche Hausfrau ist Karin eine Prinzessin, die sich geweigert hat, sich von einem Gangster einschüchtern zu lassen. Und stattdessen veränderte sie den Kurs des Lebens von diesem jungen Mann radikal. Wow, oder? Das war eine Geschichte nach einer wahren Begebenheit. Jesus sagt in Matthäus 16, denn wer sein Leben retten möchte, wird es verlieren. Doch wer meinetwillen sein Leben verliert, wird es finden. Angst darf uns nicht bestimmen. Angst lähmt uns und macht uns unfähig, aktiv zu sein. Hätte Karin Angst gehabt, wäre das Resultat gewesen, sie hätte ihren Wagen verloren und der junge Mann hätte sein Leben verloren. Er hätte Selbstmord gemacht. Das war sein Plan. Aber sie ist eingestanden für das Gute und hat sich von Gottes Geist führen lassen durch Weisheit. Und sie hat dazu beigetragen, dass wieder eine Seele für das Gute gerettet wurde. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass der Teufel kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu töten. Das ist sein Ziel. Somit wissen wir, dass alles Schlechte nicht von Gott kommt. Und Gott ist gekommen, um uns das Leben zu geben. Jesus ist dafür gekommen. Und damit wir dieses im Überfluss haben, dauerhaft haben und vor allen Dingen mit Ewigkeitswert haben. Wir hatten das heute Morgen schon. Das Leben ist begrenzt. Wir haben eine gewisse Zeit hier auf der Erde. Wie gestalten wir diese Zeit auf dieser Erde? Und wie geht es danach weiter? Wo willst du hin? Was erwartest du? An was glaubst du? Gerade die Angst vor dem Tod, die sogenannte Todesangst, darf unser Leben nicht bestimmen. Warum sollten wir Ängste haben? Warum? Es gibt keinen Grund. Ängste haben nur ein Ziel. Sie halten uns von dem ab, was wir eigentlich tun wollen. Hast du Angst vorm Fliegen?
Nein.
Dann, Komma. Hast du Angst vorm Fliegen, Komma? Dann bleiben dir viele Dinge auf der Welt vielleicht nie, ja, werden dir nie offenbart werden. Durch die Mattscheibe, aber nicht in der Realität, weil du dich nicht den Flieger traust und die Schönheiten dieser Welt nicht kennenlernen kannst. Oder ein Teil deiner Familie wohnt auf einem anderen Kontinent und du wirst sie nie besuchen, weil du Angst hast. Oder du würdest gern irgendeinen Beruf machen oder in die Mission gehen. Dann tust du das nicht, weil du Angst vorm Fliegen hast. Ja, sowas Banales. Für die, die diese Angst haben, ist es nicht banal. Aber es gibt eigentlich keinen Grund. Und so kannst du alles nehmen. Warum hast du Angst? Du darfst Respekt haben, ja. Also du musst nicht gerade, wenn du die Kobra siehst oder schöne bunte Skorpione, dass du sagst, oh, ich habe keine Angst, mach mal Eier, Eier, Kuckuck. Also Respekt und Angst ist nochmal ein Unterschied. Ich rede wirklich von der Angst, die einen lähmt, die einen davon abhält, das zu tun, was man eigentlich tun möchte, gerne tun möchte. Wenn wir uns Gott hingeben, gibt es keinen Grund für die Angst. Ganz im Gegenteil. Die Geschichte von Karin ist ein Extrembeispiel, eine Extremgeschichte, die aber das Leben des jungen Mannes neu geschrieben hat. Sie hatte keine Angst und war verbunden mit dem Heiligen Geist, der ihr die Weisheit gab. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Bist du mit Gott verbunden? Vertraust du ihm, auch in solchen Situationen? Da musst du ja erst mal hinkommen. Also ich weiß nicht, wie ich reagiere, wenn ich an der Ampel stehe und dann wandert so eine Knarre an meinen Kopf. Und ich drehe mich um und sage direkt, wir müssen reden. Ich weiß es nicht, wie ich reagiere. Ja? Da gehört schon ein bisschen Frieden, Ruhe und ja, Autorität dazu. Fangen wir mal im Kleineren an. Weil ich gehe davon aus, dass ihr nicht jeden Tag eine Pistole an den Kopf gehalten bekommt. Gehen wir von diesem Extrembeispiel etwas weg und fangen wir bei den leichten Dingen an. Habe den Mut, dich für Gottes Reich einzusetzen, für die Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Erzähle deinem Umfeld von der Liebe Gottes und begegne ihnen auch durch praktisches Vorleben. Das ist ein bisschen leichter, aber wir können da schon lernen, unsere Ängste, Komplexe und Hemmungen abzulegen. Wann hast du das letzte Mal für jemanden, der kein Christ ist, gebetet oder Gebet angeboten, wenn er dir aus deinem Leben erzählt hat oder du hast mitbekommen, dass es ihm schlecht ging? Ich weiß es nicht bei mir. Als ich diesen Satz in meine Predigt geschrieben habe, wurde ich selbst still und habe festgestellt, wow, Thomas, da ist noch ganz schön Potenzial. Es gibt doch noch so ein paar Komplexe in deinem Leben. Warum bist du nicht so kühn? Warum bist du noch nicht so, wie du gern sein würdest? Ich weiß es nicht, aber ich strebe es an. Weil es ist genial, weil du machst ja nichts Schlechtes, wenn du jemanden, der gerade davon erzählt, dass er Kopfschmerzen hat auf deiner Arbeit, und du fragst ihn, darf ich für deine Kopfschmerzen, für die Kopfschmerzen beten? Ihr macht das bestimmt alle schon. Ich für mich habe festgestellt, oh. Es wird aufgezeichnet. Mist. Unsere Aufgabe sollte es sein, mutig und liebevoll für Gottes Werte einzustehen. Wir sprechen immer von liebevoll. Habt ihr es gemerkt? Die Predigt geht immer um liebevoll, in der Liebe Gottes zu leben. Auch das ist wichtig. Wenn du ein Brummkäfer fürs Reich Gottes bist, kannst du nicht wirklich Reich Gottes bauen. Genauso wenig, wenn du die Bettlermentalität lebst. Es funktioniert nicht. Auch wenn wir die Dinge noch nicht haben, die wir gerne hätten. Aber wir sollten niemals an das Armutsevangelium glauben. Weil an das, was wir glauben, das strahlen wir raus, das geben wir wieder. Soll ich euch was sagen? Wir als Christen dürfen sogar dicke Autos fahren. Boah, wo steht denn das in der Bibel? Wir dürfen dicke, fette, moderne, neue Autos fahren. Wir dürfen das. Ob das jeder macht und wirklich muss, ist eine andere Frage, aber wir dürfen das. Und soll ich euch noch was sagen? Dem einen oder anderen wird dieses dicke, fette Auto vielleicht sogar helfen, dass er den Weg zu Jesus findet. Nehme ich mein Leben. Ein Fallbeispiel. Daniel Terboven ist Christ. Er fährt ein, ich nenne keine Marke, er fährt ein Auto, was nur noch durch Fischaufkleber zusammengehalten wird. Er kommt zu mir und erzählt mir, dass Gott unser Versorger ist und dass, wenn ich Jesus annehme, es mir richtig gut geht und ich keinen Mangel haben werde. Und ich schaue aus dem Fenster auf sein Auto und denke an das Auto, welches in meiner Garage steht und werde mit größter Wahrscheinlichkeit zu ihm sagen, lass mal. Ist vielleicht auch ein Extrembeispiel. Aber wisst ihr, wir Christen neigen ja manchmal so ein bisschen dazu, wir dürfen uns ja nichts gönnen. Wir dürfen ja kein großes Auto fahren oder sonst irgendwas haben. Materialismus ist ja vom Teufel. Nein, ist es nicht. Es kommt immer darauf an, wie du damit umgehst und was es mit dir macht. Und du solltest gut und gescheit damit umgehen, weil Jesus will, dass wir ein gutes und gescheites Leben auf der Erde haben. Ja? Ich will kein Auto mit zusammengehaltenen Fischaufklebern. Mm-mm. Ich liebe alles, was groß ist, breit ist, grün ist. Und das strebe ich an. Lege hier auch all deine Zweifel ab. Was, wenn ich für die Person bete und es passiert nichts? Ja und? Die Gebetserhörung liegt nicht in deiner Hand. Du bist nicht Gott. Du bist sowieso nicht der, der es macht. Du bist dein Werkzeug. Und wenn du den Mut hast und sagst, hier steh mal auf, ich bete mal für dein Trellis, dass er wieder gut wird, und es passiert was oder es passiert nichts, es liegt nicht in deiner Hand. Da sei mal ganz entspannt und hab keine Komplexe. Ich habe jetzt gerade zu mir selbst gesprochen. Also ich persönlich kenne den Alltag, ja. Ich bin noch nicht vollzeitlich im Dienst, die mich noch nicht kennen. Ich bin noch da draußen in der Welt. Jeden Tag voller Einfluss von Menschen, die Jesus noch nicht in ihrem Herzen haben. Und ich muss diese Komplexe auch noch ablegen. Ich will das, ich will das, ich will das. Und ich strebe das an. Und warum? Die Geschichte wird darüber entscheiden, ob wir, das Volk Gottes, uns mit Tapferkeit in diesem Zeitalter erheben und die göttlichen Werte weiterzugeben. Oder ob wir in unserer moralischen Furcht versinken. Das wird die Geschichte entscheiden. Das wirst du selbst entscheiden. Du nimmst selbst den Einfluss darüber. Wenn wir versagen, dann werden auch die nächsten Generationen es tun, weil sie durch unsere Geschichte vom Zweifel erfasst wurden. Wenn es uns aber gelingt, die Angst abzulegen und mutig für unseren Herrn einzustehen, wird auch die Geschichte neu geschrieben. Und die nächsten Generationen bringen unser Werk siegreich zur Vollendung. Das ist das, Melanie hat es, glaube ich, gesagt, wo es auch darum geht, die alten Generationen zu ehren. Was das Buch auch zeigt. Jede Generation hat ihren Part. Jeder bereitet das Land vor. Es sind nicht nur die Jungen, die die Ernte einfahren. Es gibt einen Grund, warum die Jungen die Ernte einfahren. Weil die Alten gesät haben. Und so gilt es auch für die jungen Generationen, nach der Ernte wieder auszusehen, damit die nächsten Generationen wieder säen. Und dass wir eine Kultur der Ehre aufbauen, das ist total wichtig. Damit es in das Leben unserer Nächsten implementiert ist, dass es gar keine Frage mehr ist, dass die nächsten Generationen, wenn sie so eine Predigt hören, davor sitzen und sagen, ich verstehe nicht, was du meinst, weil ich kenne dieses Problem nicht. Wie genial ist das denn? Ich möchte zusammenfassen. Wir sind dazu berufen, Prinzen und Prinzessinnen zu sein. Um das leben zu können, müssen wir unserem Vater echtes Vertrauen schenken und uns von ihm ausrüsten lassen. Werde ein Held für die Gerechtigkeit der Wiederherstellung, für dein und das Leben der anderen. Lege deine Angst ab, es gibt keinen Grund. Mit Jesus haben wir den Sieg und werden noch weitere Siege einfahren. Von ihm, glaubt mir das bitte, kommt nur Gutes. Wenn du es nicht glaubst, beschäftige dich doch damit. Das, was ich hier heute gepredigt habe, das, was in diesem Buch steht, das kommt alles hier raus. Wenn du es nicht glaubst, lese es doch einfach nach. Was sagt denn das Wort Gottes darüber? Von ihm kommt nur Gutes und durch diese Eigenschaften in unserem Leben werden wir echte Ehre erfahren. Amen. Nächste Woche geht es dann nochmal um den Bereich der Autorität, die wir haben und die Verantwortung der Autorität, in der wir stehen. Also es wird auch nochmal spannend. Seid also mit dabei. Gottesdienst findet in Ohren statt. Bevor wir an unseren königlichen Eigenschaften arbeiten, gibt es noch einen Schritt davor. Und das ist der wichtigste überhaupt, den wir als Menschen tun müssen. Und das ist, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Die Bibel sagt, dass wir Sünder sind. Sobald wir auf die Erde kommen, sind wir Sünder. Boah, ist das hart. Ja, es ist so. Und wenn du Kinder hast und mal so überlegst, was du deinen Kindern beibringen musst, ist meist das Gute. Die wenigsten Eltern bringen ihren Kindern bei, zu lügen oder aggressiv zu sein, bösartig zu sein. Was uns aufgefallen ist, uns als Familie, unsere Kinder konnten das. ohne dass sie in einem Kindergarten waren, ohne dass sie es von uns gelehrt bekommen haben. Sie konnten lügen. Wo kommt das her? Das war für mich ein Beweis dafür, dass es wohl stimmt, dass wir als Sünder auf die Welt kommen. Jesus ist gekommen auf die Erde, damit wir Leben haben. Das Kreuz ist die Brücke zwischen Gott und uns. Die Gerechtigkeit Gottes kommt durch Glauben in unser Leben hinein. Um an irgendetwas zu glauben, müssen wir wissen, dass es etwas gibt, an das man glauben kann. Ist auch wichtig. Sonst kann der Mann auf der Bühne mit wenig Haaren auf dem Kopf ja viel erzählen. Wollt ihr meine Beweislage hören, warum ich glaube, dass es Jesus gibt? Also ich glaube dran, weil ich schon viele Dinge in meinem Leben erfahren habe. So, das ist das Erste. So, die mich nicht kennen, können jetzt sagen, yo, erzähl mal. Aber ich habe noch mehr auf Lager. Und das soll euch, das soll sie, auch den Livestream der Zuhörer zum Nachdenken bringen, sich mal die Frage zu stellen, könnte was daran sein, dass es eine Schöpfung gibt, dass es Gott gibt, von dem wir hier jeden Sonntag sprechen? Und ich möchte es nicht jetzt zum Lächerlichen, sondern wirklich, dass man sich Gedanken macht. Nehmen wir die Fische. Wer von euch hat Fische? Wer von euch ist Aquarist? Gut, 2, 3. Wenn ihr euch Fische besorgt, also ich dachte früher immer, Pott, Wasser, Steine rein, Wasser rein, Pflanzen rein, Fische rein, alles ist gut. Nein, es ist nicht gut. Damit ein Fisch im Wasser leben kann, braucht er ein sehr genaues Gefüge. Ein extrem genaues Gefüge. Einen Lebensorganismusbereich, der mich an meine Grenzen gebracht hat. Finanziell wie auch nervlich. Und dieses Beispiel, ich habe 2 Wochen oder so gebraucht, bis dieses Gleichgewicht im Wasser gestimmt hat, damit der Fisch da weiter existieren kann. Und als es dann soweit war, saß ich vor diesem Ding da mit den Fischen drin und habe mir dann selbst die Frage gestellt, das kann doch kein Zufall sein. Wie kann denn das, dieses Gefüge, damit ein Fisch im Wasser leben kann, Zufall sein? Okay, dann nehmen wir jetzt das, sagen, okay, das war noch Zufall. Das war noch Zufall. Jetzt komme ich mit dem Beispiel von meinem Schwager Matthias letzte Woche mit diesem Vogel da. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich kann es nicht mehr wiedergeben. Der Paradiesvogel, ja, der da Türmchen baut und so weiter. 2. Beispiel. Aus dem Leben, was man messen kann. 3. Beispiel. Wir waren jetzt im Urlaub in Österreich, sind auf so einen Berg hoch. Und ich sage euch was, wenn man das sieht, boah, das, also mich haut das um, wie die Welt geschaffen ist. So, und das war jetzt nur ein bisschen Berg, ein bisschen See, ein bisschen Pflanzen, ja. Aber das kann doch nicht alles Zufall sein. Wer glaubt denn sowas? Also ich kann es auch nicht glauben. Warum sollte das alles durch einen Zufall, ja, so, wir schmeißen mal was zusammen, würfeln es mal durch, batsch, und da kommt da was raus und das ist die Erde. Ich möchte keinen da zu nahe treten, aber hinterfragt das mal ein bisschen und betrachtet euch die Erde mit all seiner Schönheit, mit all dieser Exzellenz, mit all dem, was sie beinhaltet. Es gibt keinen anderen Planeten, der so ist. Das Universum, wie es geschaffen ist, Sonne, Mond, die Abstände, ja, ich kenne mich da jetzt nicht so tief aus, aber das soll alles Zufall sein? Gut, jetzt bist du hier und sagst, doch, hier, Evolution, bumm, alles war so. Gut, dann gehe ich noch einen Schritt weiter und möchte dich herausfordern, möchte dir sagen, mach doch mal ein Experiment. Probier es doch mal aus. Ich sag dir was, an Gott zu glauben, dein Leben Jesus zu geben, du kannst nichts verlieren. Da gibt es nichts, was du verlieren kannst. Da gibt es einfach nichts, was du verlieren kannst. Du kannst nur gewinnen. Weil wenn du anfängst, die Werte, die in der Bibel stehen, zu leben, dann kannst du nur gewinnen. Privat, im Beruf, in deiner Ehe, in deiner Familie. Selbst wenn du Gott dann immer noch weglässt und sagst, nö, ich mach's alleine. Dir wird es nur bis zum gewissen Grad gelingen. Aber die Werte, die hier drinstehen, werden dein Leben bleibend und positiv verändern. Und wenn du dann noch sagst, und jetzt lasse ich Jesus noch rein, er soll mir dabei helfen, weil ich habe keinen Bock, das alles allein zu machen, ich habe keine Ahnung wie und überhaupt, dann mach's doch einfach mal. Weil wenn das alles stimmt, was wir hier Sonntag für Sonntag predigen und reden, dann passiert nur eine Sache in deinem Leben. Oder zwei Dinge passieren. Die erste ist, du nimmst es an, hast ein cooles Leben, besseres Leben auf der Erde. Und wenn der Tag gekommen ist, dann geht es in der Ewigkeit bei Gott weiter. Und glaubst du das nicht, dann lebst du dein Leben weiter. Und irgendwann kommt der Tag X und du wirst nicht bei Gott sein. Wisst ihr, wenn ich so darüber nachdenke, kann ich wirklich schon sagen, eigentlich ist es für jeden Menschen töricht, nicht an Gott zu glauben. Weil wenn es Gott wirklich nicht gibt, hast du definitiv ein besseres Leben auf der Erde. Und wenn du danach stirbst und das Ganze soll Humbug sein, dann ist es halt vorbei. Aber gibt es Gott wirklich? Dann können wir wählen zwischen Himmel und zwischen der Hölle. Und hier liegt es an dir, welche Entscheidung du treffen möchtest. Ich möchte keine Angst machen oder sonst was, versteht mich nicht falsch. Aber das Wichtigste eines Gottesdienstes für uns ist, dass wir die Möglichkeit geben, dass wir diese Entscheidung treffen können. Und mir ist es total wichtig. Und gerade wenn ich, jetzt wo ich aus dem Urlaub kam, ich habe diese Schönheit gesehen, und das gibt es doch nicht, normal muss jeder Mensch sich das mal anschauen. Warum glaubt man nicht daran? Und Jesus ist doch so gut und er will uns doch helfen und er macht es auch. Und wenn du mir nicht glaubst, frag dein Umfeld mal, frag mal die Menschen, die den Weg mit Gott gehen. Und wenn du keinen um dich herum hast, dann probier es aus und mach doch selbst mal ein Experiment und vertraue ihm dein Leben an. Und ich möchte fragen, ob jemand hier ist heute, der diese Entscheidung treffen möchte. Zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum zehnten Mal, das spielt keine Rolle. Wisst ihr, auch das ist wichtig. Wir kommen nicht durch ein Übergabegebet, so nennen wir das. Wir kommen nicht durch ein Übergabegebet automatisch in den Himmel. Wir können uns diesen Schatz rauben lassen, durch sündiges Leben, indem wir aus unserem Schutzraum wieder rausgehen. Gott hat viel, viel Gnade. Natürlich, und er steht immer wieder da mit offenen Händen und wartet auf uns. Aber den Einfluss nehmen wir. Und wenn wir uns das wieder rauben lassen, dann haben wir es uns geraubt. Also betrachte dieses Gebet nicht als Automatismus. Es liegt an deiner wirklichen, echten Beziehung, die du zu Jesus hast. Ihr könnt nicht dahinter schauen. Ihr wisst nicht, was für eine Beziehung ich zu Gott habe. Ich kann hier das Tollste herunterpredigen, Sonntag für Sonntag, und meinem Herzen sieht es ganz anders aus. Das weiß nur ich und das weiß nur Gott, wie es hier drin ausschaut. Und auch nur er weiß es und ich auch durch meinen Lebensstil, ob ich gerade den Zugang habe oder nicht. Es bringt euch keine guten Taten in den Himmel und auch nicht dieses einmalige Gebet. Es ist ein Lebensstil und es ist ein Lebensstil, der euer Leben bereichert. Die können, bitte ich mal aufzustehen. Und ich möchte fragen, ob jemand hier ist. Ich möchte ganz kühn fragen, ob jemand hier ist, der heute dieses Gebet mit mir gemeinsam sprechen möchte. Ich werde dabei helfen, ich werde dieses Gebet vorbeten und ihr sprecht es nach. Auch die live zugeschaltet sind, ihr habt die Möglichkeit, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Ihr könnt das auch privat alleine machen, aber ich möchte helfen heute, indem ich das Gebet vorformuliere. Und ist jemand hier, der dieses Gebet sprechen möchte? Darf ich das mal sehen durch ein Handzeichen? Wir haben ja gelernt, dass wir keine Angst haben brauchen. Ja, ich sehe dich. Super. Ich habe dich gesehen. Danke, Jesus. Ist noch jemand hier? Danke, Jesus. Wisst ihr, mit eurem Handzeichen macht ihr was fest vor Gott. Der erste Schritt, wo ihr sagt, ich habe keine Angst, ich habe keine Komplexe, mir ist egal, was die anderen denken. Weil es geht nicht um die anderen. Es geht nicht um deine Nachbarn. Es geht jetzt gerade um dich. Ich werde das Gebet jetzt vorbeten. Und Gemeinde, betet es nach. Die, die es aufnehmen wollen in ihr Leben, betet es nach. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir all meine Sünden. Und sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange jetzt deine Vergebung und das ewige Leben. Ich will dich kennen und den Weg mit dir gehen. Dein Wille geschehe in und durch mein Leben. Amen. Amen. Wow, das war's. Und all die, die das heute zum ersten Mal gebetet haben, die möchte ich bitten, mal vorzugehen ans Kreuz. Wir haben hier ein Team, was für sie bereitsteht, die ihnen noch gerne etwas mitgeben wollen, die für sie nochmal beten wollen, ja, ihnen etwas auch ja, einfach weitergeben können, damit sie diesen Start so gut wie möglich jetzt haben können. Also kommt nach vorne, die Entscheidung getroffen habt, kommt nach vorne, kommt hier zu meiner Mama und zum Bernd, die stehen hier am Kreuz, kommt da bitte hin, habt keine Scheu und lasst euch nochmal segnen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. So ein Gebet für die Gemeinde. Ich habe das vorformuliert, was auch meine Predigt nochmal abrunden soll. Und ich bete es vor und wenn ihr dem zustimmt, dürft ihr am Ende Amen sagen. Und dann ist die Predigt vorbei. Jesus, ich danke dir, dass du mein Leben in deiner Hand hältst und mir hilfst, neues Vertrauen zu dir aufzubauen. Es tut mir leid, dass ich den Umständen und Lügen in meinem Leben mehr vertraut habe und auf meine Entscheidungen setzte, anstatt dein Wort umzusetzen. Bitte vergib mir dafür und verändere mich in diesem Bereich. Mach mich frei von Ängsten und gib mir den Mut, die Liebe und Ausstrahlung, die ich dafür brauche. Lass mich mehr und mehr erkennen, dass von dir nur Gutes kommt und ich den Sieg bereits habe. Danke, Jesus. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.